Wie schön, dass du da bist und zuhörst. Wo bist du denn gerade? Wo erwische ich dich sozusagen? Wo hörst du? Ich möchte dich einladen, den Podcast zu hören, auch wenn du nicht Mutter bist, auch wenn die Überschrift vielleicht etwas anderes aussagt. Es geht eher um die Macht der Worte. Ich möchte fast sagen, um die Macht eines einzigen Wortes. Und es spielt keine Rolle, in welcher Position wir unterwegs sind, ob das eben als Mutter oder Partnerin oder als Kind ist, wenn deine Eltern was zu dir sagen. Worte können extrem viel in uns auslösen, uns verletzen. Worte haben eine Macht und Worte können auch sehr oft in uns Ängste auslösen oder diese Selbstzweifelkette, ne, das kennst du wahrscheinlich auch, sofort anstoßen. Der Podcast ist spontan entstanden. Ich habe einen Post gemacht über das Muttersein in Bezug auf jetzt der Muttertag war. Und da habe ich einige persönliche Nachrichten bekommen und eine ist mir ja sozusagen ins Herz gegangen. Da schreibst du, Julia, sie hat gerade, ne, so eine Geschichte durch, dass sie an ihrem Muttersein zweifelt, weil der Kindergarten ihr gesagt hat, dass ihre Tochter 3 Jahre alt nicht richtig sei. Und warum mich das so sehr berührt hat, ist natürlich die Tatsache an sich, ist jedoch auch, dass ich eine ähnliche Geschichte durchgemacht habe. Und die möchte ich dir erzählen. Und anhand dieser Geschichte möchte ich eben mit dir mal schauen, was machen Worte mit uns und wie können wir denn uns stärken und wie können wir denn aus so einer, ja, ich sag wirklich mal, also so einer Falle dann auch rauskommen, wenn wir da drin stecken. Also welche Möglichkeiten haben wir den Blick neu auf die Dinge zu richten? Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern steig wirklich mit meiner Geschichte ein. Mein Sohn Leon ist 22 Jahre alt und vor 17 Jahren wurde ich in den Kindergarten, ich sag wirklich mal so, berufen. Also es war ein außertürliches Gespräch. Und in dem Gespräch wurde mir gesagt, dass Leon eben auch nicht richtig ist. Und ich habe dann nachgefragt, weshalb. Und ja, der Leon ist zu kreativ. Ja, was bedeutet das? Ja, er ist immer noch so in Rollen verhaftet. Das bedeutet, er spielt halt, ich sag's wirklich so, immer noch den Dinosaurier und er ist halt hier der Löwe und er ist halt der feuerspeiende Drache und das würde nicht passen. Also da wäre er sozusagen zu alt für diese Spielchen. Leon war auch so, dass er so phasenweise dann eben mit einem anderen Dinosaurier, der halt nicht im Raum war, gesprochen hat. Also so eine Art imaginären Freund hatte. Vielleicht kennst du sowas von dir, vielleicht kennst du das von deinen Kindern. Und der Kindergarten, oder in dem Fall jetzt die Erzieherin, hat eben entschieden, und ich weiß nicht, woran es gemessen wurde, dass es nicht normal ist, ne? Dass mit dem Kind etwas nicht stimmt und dass er nicht richtig ist. Und bis dahin war das für mich noch alles ganz okay. Was jedoch dann im Raum stand oder welches Wort gefallen ist, war, dass sie den Verdacht haben, dass Leon ADHS hat. Und da ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Jetzt denk mal eben zurück, ne, so grob 20 Jahre. Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass über diese, ja, wie nenne ich das denn eigentlich? Das ist ja, für mich ist es ja keine Krankheit, dass, sagen wir so, über diese, ich nenne es mal so, Diagnose noch nicht so viel gab. Das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt wusste, dass das eben Kinder sind, die also total unkonzentriert sind, sich nicht im emotional, sich nicht im Griff haben und dass im Prinzip sie nur mit Ritalin behandelt werden können. Also wie gesagt, mehr wusste ich darüber nicht. Und es war auf alle Fälle dieses Gefühl, dass mein Kind, dass mit ihm was nicht stimmt. Das war für mich so herausfordernd. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du dir dieses Kind, du liebst dein Kind so, wie es ist. Also da ist ja überhaupt gar nichts dran zu meckern. Und weißt du, bis 5, muss ich ja auch mal sagen, hatte ich ja mit dem Leon so überhaupt keine Auseinandersetzungen. Also es gab wirklich an diesem süßen kleinen Kerl für mich nichts zu meckern. Und dann kommt jemand von außen und sagt dir praktisch oder stellt, also für mich war es so, wie wenn alles in Frage gestellt wurde. Also wie wenn auch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, so diese Liebe, diese Beziehung, dieses was sehe ich da nicht? Es waren Ängste, es waren Hilflosigkeit und dann natürlich sofort dieser Gedanke, ja klar, muss ja an mir liegen, ich arbeite zu viel, ich bin nie da, ich bin keine gute Mutter, das wäre bestimmt anders, wenn ich anders wäre, es wäre anders, wenn ich eben nicht arbeiten würde. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, ne? Ein Wort und es bricht quasi eine Welt zusammen. Also ich wusste in dem Moment überhaupt gar nicht mehr, was ich denken und glauben sollte. Und jetzt, wenn man vielleicht so im Rückblick drauf schaut oder wenn man vielleicht über bestimmte Diagnosen oder wie jetzt in dem Fall über ADHS mehr weiß, dann mag das vielleicht nicht mehr so schlimm sein, wenn du das jetzt hörst. Für mich war es damals so. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben Geschichten, wo das ähnlich ist, dass ein Wort dir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ich möchte nochmal so den Transfer auch bringen, weil ich ja gesagt habe, der Podcast ist auch für dich, wenn du nicht Mama bist oder in der Rolle der Mutter sowas nicht erlebt hast. Ich erfahre sowas auch immer wieder von meinen Klienten in Bezug auf die Sprache zum Beispiel mit Therapeuten und Ärzten. Sehr, sehr ähnlich. Also diese gewisse Feinfühligkeit oder wie jetzt hier, ne, wo Dinge in den Raum gestellt werden, die wie so ein Damoklesschwert über dir hängen, obwohl ja in dem Moment, was gibt's denn in dem Moment als Anzeichen, sag ich mal. Also das mal in Relation zu stellen, aha, da ist ein Kind, das ist in den Augen der Erzieher im Kindergarten, zu kreativ. Wenn wir es mal weiterspinnen, jetzt einmal auf das Thema von meiner Followerin Julia von dir, das Kind ist nicht richtig, könnten wir uns mal die Frage stellen, was bedeutet das und ist es nicht richtig, weil es nicht ins Schema passt? Ist es nicht richtig, weil es nicht in diese gesellschaftlichen Normen passt? Ist es nicht richtig, weil es, und das ist das, was ich als Mutter erfahren habe, weil es nicht das Tempo mitgehen kann, weil es nicht so funktioniert wie wir? Und weißt du, einerseits reden wir davon, oh, der Mensch und das Kind muss sich weiterentwickeln, wir müssen diesen Raum bieten und ne, so Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung, all diese Worte müsste man ja wirklich, da fällt man ja vom Glauben ab. Aber was bedeutet denn, also oder wie kann man sich überhaupt entwickeln? Welchen Raum braucht man denn, um sich entwickeln zu können? Das ist sein Tempo zu gehen, die Dinge seinen Lauf nehmen zu lassen und an gewissen Stellen Unterstützung zu bieten. Aber ansonsten, ich sehe das wirklich so, ne, so ein links und rechts ist einfach eine Begrenzung. Und das ist das, was wir meiner Meinung nach als Eltern unseren Kindern geben können. Das ist diese Sicherheit, dieses Stehen in Rahmen. Und dieser Rahmen, der wird vielleicht größer im Laufe des Lebens. Aber da drin, dort darf das Kind einfach, ist ein bisschen jetzt vielleicht nicht gut ausgedrückt, tun und lassen, was es will, aber sich eben entwickeln in diesen Normen, in diesem Rahmen. Nur wenn wir selbst, gerade wir Mütter, die berufstätig sind, wir dürfen in den Spiegel schauen, wir dürfen einmal sagen, ja, es ist uns zu viel, wir sind überfordert. Und was machen wir denn, wenn wir überfordert sind? Wir versuchen, die Dinge noch mehr zu kontrollieren, weil wir funktionieren, ne? Das ist ja so dieses, das heißt, es ist mechanisch, es ist alles, muss in einem gewissen Tempo laufen und das Kind muss mitrennen, weil wirklich dieses Bild, allein wenn du dein Kind an der Hand hast und läufst zum Kindergarten in deinem Tempo, dann muss dein Kind wirklich rennen, wenn du zügig gehst. Es kann dieses Tempo nicht mithalten. Und wenn wir den Spiegel wieder auf uns richten, sind wir doch mal ehrlich, wir können doch das Tempo teilweise auch nicht mithalten. Schau doch mal in Instagram, wie schnell es geht. 3 Sekunden Aufmerksamkeit. 3 Sekunden. Und sich da zurückzunehmen und wirklich ganz bewusst dem Kind diesen Raum zu geben, das ist meiner Meinung nach unsere Aufgabe als Eltern. Aber wie soll das funktionieren? Wie, was ich dir gerade gesagt habe, in unserem eigenen Strudel, in unserer eigenen Überforderung, dann kommt ja noch nicht das Thema Partnerschaft dazu, wo es vielleicht auch nicht ganz so, ja, wenn wir so in diesem Strudel sind, dann sind unsere Beziehungen gefährdet. Und da können wir den Bogen auf unsere Kinder, würde ich mal schlagen, wenn wir jetzt, würde ich bei dem Thema mal ADHS, bin keine Expertin dafür, ich erzähle dir dann gleich, warum ich nicht zu einer Expertin wurde, aber Kinder haben Fühler, Kinder sind ne, wie Tiere, sind sehr, sehr, also weißt du, was ich meine, in dem Moment im Fühlen, das bedeutet, wie Tiere, sie können es nicht aussprechen, was da ist, aber sie fühlen es. Und sie zeigen es und jeder anders, also jeder Mensch und jedes Kind geht anders mit diesen Emotionen um, die da so im Raum stehen. Die Frage ist, können wir als Erwachsene deuten, was da abgeht? Also es ist auch ne, so eine Frage, die ich mir damals gestellt habe. Und was für mich eben noch ein Thema ist bei diesem ADHS oder Diagnosen stellen, was macht es mit uns? Also wie viel brauchen wir wirklich Diagnosen? Es ist ja auch gerade so, habe ich so das Gefühl, alles braucht eine Schublade. Oh ja, die eine ist hochsensibel und diese Worte Prokrastination oder Narzissmus oder Narzisst oder Narzisstin. Also es muss alles irgendwie so, jedes Ding hat eine Schublade und jedes Ding wird beschriftet. Aber ändert es was? Also was würde jetzt in dem Moment, wenn ich wüsste, mein Kind hat ADHS, was würde es im Umgang in unserer Familie nützen? Also ist es uns wirklich dienlich? Das ist für mich die Frage. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, wie meine Geschichte weiterging. Ich war dann, oder mir wurde empfohlen, zu den offenen Hilfen zu gehen. Und die offenen Hilfen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist eine Einrichtung, die unter anderem Menschen unterstützt, die vielleicht so ein bisschen entwicklungsverzögert sind oder eben, ja, wo irgendwas festgestellt wurde, das eben nicht, das würde ich mal so, in die Norm passt und diese dann zu unterstützen. Jedenfalls war unser erster Termin, Leon und meiner, also Leons Termin im Prinzip, er wurde getestet. Und zwar in 10 Bereichen. Es gab dann so eine Abstufung, glaube ich, von 0 bis 10 Punkten. Und da ging es eben unter anderem um Konzentrationsfähigkeit oder Dinge zusammenzusetzen. Also es war eher so ein bisschen spielerisch und Leon hat da auch Freude dran gehabt. Und da ist rausgekommen, dass Leon in 8 von 10 Bereichen überdurchschnittlich gut ist. Also ja, das war so ein bisschen wie so ein Intelligenztest auch. Vielleicht hat es schon mal jemand gemacht von euch. Und dann hatten wir noch einen Termin und der war in einer Gruppe mit lauter Müttern und ihren Kindern und da ging es eben um Motorik. Und interessanterweise war ich nach diesem Gruppending, obwohl ich ja in meiner Ausbildung das ganze Motorik auch hatte, ich wusste ja, was da so ein bisschen auf uns zukommt, das heißt auch weiß, wie wichtig grundmotorische Fähigkeiten sind, Koordination und so weiter, war ich da raus an der Stelle. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das alles so in meinem Kopf sich dann gerichtet hat, aber diese Dinge, die ich vorher schon so grob angesprochen habe, möchte ich jetzt mal noch zu Ende bringen. Ich habe mir eben überlegt, was macht es mit meinem Kind, wenn er die Diagnose hat? Und das ist für mich ganz, ganz entscheidend, auch allgemein im Leben. Wann braucht es eine Diagnose? Wann brauche ich das, was ich habe? Und wann brauche ich es vielleicht nicht? Wann ist es mir dienlich und wann ist es mir hinderlich? Und ich wusste zum damaligen Zeitpunkt schon durch meine Arbeit, also wie ich arbeite, wie ich mit Menschen arbeite, wie mein Ansatz ist, wie mein Blickwinkel ist. Und ich konnte das auch feststellen, dass diese, ich nenne es mal so, diese Lebendigkeit von Leon an bestimmten Punkten auch ihm so ein bisschen im Weg gestanden war. Dass er sich so, und was ich vorhin so gesagt habe, nicht so, ja, unter Kontrolle, ich benutze das Wort mal, also so ein bisschen, ja, angestrengt dann war. Und das war für mich entscheidend. Wie kann ich das beeinflussen? Können wir das beeinflussen? Und wenn ja, wie? Und es hat ja meiner Meinung nach mit der Diagnose nichts zu tun. Weil es war ja, also es ist ja wie eine Symptomatik, ne? Wie äußert sich das? Und wir haben festgestellt, dass Leon, und das war schon viel, viel früher klar, unter anderem das Thema Ernährung einen mega großen Einfluss auf Leon hat. Also dieses Thema Zucker vor allem. Einen Einfluss hatte noch Fernsehschauen. Also Leon hat sowieso also kaum Fernseh geschaut und ich kann mich erinnern, ich war mit Leon mal im Kino zu Janosch, also wer Janosch kennt, ne, und wer mal einen Film gesehen hat von dem, und da war Leon so in dem Alter und wir mussten nach, ich glaube, 5 Minuten rausgehen. Also er war schnell so in diesem, jetzt würde man sagen, so ein überfordert, so Mental Overload mäßig. Also das ging bei ihm überhaupt gar nicht. Und es war immer so, wo ist die Mama, wo ist die Mama? So. Also Essen, Medien würde man jetzt sagen, Fernsehen gab es damals nur, Schlaf war ganz, also hat einen ganz, ganz großen Einfluss gehabt. Leon hat immer viel Schlaf gebraucht. Und auch, wann er bestimmte Dinge macht, also diesen Biorhythmus, würde ich jetzt mal sagen. Und wie gesagt, das waren Dinge, die ich schnell irgendwie so erkannte. Und was mir aber noch geholfen hat vom Blickwinkel her war, ich wollte meinem Kind dieses ADHS, ich sag's wirklich mal so, nicht überstülpen. Ich wollte mich mit diesem Thema nicht beschäftigen. Ich wollte den Fokus dort nicht hingeben. Und jetzt, wenn man so, also nicht diese diesen Blickwinkel, diese Methode, die ich auch so entwickelt habe, die ist ja genau, geht ja genau in diese Richtung. Wo wenden wir unsere Aufmerksamkeit hin? Und ich habe nochmal den Bogen auch nicht auf Mutter-Kind-Beziehung, sondern es geht auf alle Beziehungen. Wenn es mal hakt, ne, wenn wir an bestimmten Dingen mit Menschen stehen, das kann mit unserer eigenen Mutter, mit den Eltern sein, mit unserem Partner, mit einer Freundin, was auch immer, dann haben wir, kennst du das, der Scheinwerfer ist dann eben oft auf dieses, was nicht stimmt, was nicht funktioniert, was schlecht ist, sage ich jetzt mal so. Und stell dir mal wirklich vor, du könntest wie so ein, kennst du diese so dicke Räder von den U-Booten, wenn die diese aufmachen? Stell dir mal vor, du könntest so ein bisschen, mit ein bisschen Aufwand, diesen Scheinwerfer mit so einem großen Rad auf das Gute dieses Menschen legen. Weil, ich nenne mal das Wort Diagnose, labeln, wir labeln Menschen. Wir versuchen immer, Menschen irgendwo einzustufen, zu verorten sozusagen. Das ist so ein bisschen evolutionsbiologisch, das hat was mit Sicherheit zu tun. Das ist erstmal gar nicht jetzt irgendwie krass schlecht, in meinen Augen. Nur der Punkt ist, ist es dir dann ab einem gewissen Punkt noch dienlich oder nicht? Das ist immer die Frage. Das heißt, wenn wir dann wirklich in so eine Abwärtsspirale stürzen mit unserem Gegenüber, wenn wir denken, oh, jetzt kommt der schon wieder, oh, jetzt macht der schon wieder, das kennst du sowas, dann wird es schwierig. Also dann dreh den Scheinwerfer, was ist gut? Und das kann ein bisschen herausfordernd und anstrengend sein. Und das ist ja unter anderem auch ein Teil meiner Arbeit, den ich mit meinen Klienten mache, der uns sehr, sehr hilfreich ist. Und deswegen immer nochmal die Frage, ist es uns dienlich, dass wir bestimmte Dinge labeln? Oder ist es einfach dann eine Ausrede für bestimmte Dinge? Weil, und das habe ich dann erlebt, also ich bin rausgegangen aus der Nummer, ich habe gesagt, nein, ich möchte für mich mein Kind stärken. Ich möchte Leon eben nicht als, oh, der hat ADHS sehen. Und überall, wo ich bin, sagen, ihn entschuldigen für sein Verhalten, als Beispiel jetzt mal so, ich mach's bewusst so, naja, er hat ja ADHS. Was mache ich damit? Ich verstärke damit dieses, ich sag's es, Problem. Ich verstärke seine Eigenschaften, seine Fähigkeiten, seine Handlungen, die praktisch gekoppelt sind mit dieser Geschichte. Und ich wollte es einfach nicht. Ich wollte diesen, ach, süßen, meinen Sohn, ey, mein Ein und Alles zu diesem Zeitpunkt, mein einziges Kind, also ich finde da gar keine Worte dafür und ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine, diese Liebe, der Liebe nichts im Wege stehen lassen und ihn so lieben, wie er ist. Und ich habe für mich entschieden, dass die Diagnose für mich ein Hinderungsgrund, in eine Belastung gewesen wäre. Vor allem, weil die Diagnosestellung ist ein Weg. Das heißt, es ist nicht mal so, irgendwie du nimmst mal Blut und dann gibt's da einen Wert und dann hat er das oder hat er das nicht. Zumindest was, ich weiß nicht, wie das jetzt läuft. Und das war für mich einfach, ich wollte es nicht. Ich wollte dort, meine Energie ist begrenzt und ich entscheide, wo ich die hinwende. Und ich wollte sie nochmal in Leons Stärken wenden. Und es hat für mich auch bedeutet, es ist heute noch so, dass Leon Zeit braucht. Also Zeit im Sinne von, er hat sein eigenes Tempo. Er überholt sich manchmal selbst. Meins hat er nicht gestohlen. Vielleicht wäre ich auch ein ADHS-Kind gewesen, wenn man mich damals diagnostiziert hätte. Wenn ich nicht den ganzen Tag irgendwie draußen im Wald oder im Park gewesen wäre, mich den ganzen Tag bewegt hätte, was auch immer. Das sind ja, wie ich vorhin gesagt habe, alles Punkte, die dort mit reinspielen. Und für mich, was ich nochmal wirklich so, was für mich nochmal wichtig ist, wenn sowas bei dir gerade ist und ansteht, egal ob bei dir selbst, mit Kindern, mit Eltern, was auch immer, ist es uns dienlich, bringt uns sowas weiter. Ich erlebe ja auch immer wieder in meiner Arbeit, dass meine Klienten Messungen machen im Blut oder so. Ist alles toll. Nur die Frage ist, du brauchst jemand, der das lesen kann, der es in Relation setzt und der dir dann auch die Möglichkeit zu einer gewissen Handlung gibt. Und das wäre jetzt so klar. Du hast eine Diagnose, du kriegst Ritalin. Du hast eine Diagnose oder Blutwerte und du nimmst irgendwas. Wenn du das so machen willst, ist ja alles okay. Nur wenn du wirklich, ich sag mal so, den Dingen auf den Grund gehen willst, wenn du, wie ich dir vorhin gesagt habe, wenn du den, ich nenne es mal das Wort Lifestyle verändern willst, wenn du deinen Blickwinkel auch auf dich verändern willst, dass du mutig bist und sagst, okay, da muss ich was ändern. Da möchte ich was ändern. Da möchte ich irgendwie anders in Verbindung gehen mit meinem Kind. Dann gibt's vielleicht andere Möglichkeiten. Und vielleicht ist für dich auch beides okay, ne, dass du sagst, okay, ich muss es wissen und ich möchte aber auch schauen, was ist in unserem ganzen Konstrukt vielleicht, was läuft da ein bisschen außer Rand und Band, das Wort passt jetzt ganz gut. Und ich möchte dir, warum ich vielleicht auch damals diese Entscheidung getroffen habe, war vielleicht auch, weil ich in der Zeit mit Luna schwanger war. Und wenn du schwanger bist, kannst du ja alles Mögliche messen. Jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, weil nochmal, es ist 17 Jahre her. Und ich hätte damals diese Nackenfaltenmessung machen können, ne, für Trisomie 21. Und dann habe ich mich da kurz belesen und dann habe ich gedacht, ich kriege ja gar nicht raus, ob das Kind jetzt gesund ist oder nicht. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit. Und dann habe ich gedacht, ja, aber sei's drum. Ich weiß nicht, in welcher Woche das sowas gemacht wird. Was würde ich tun, wenn dort eben eine Diagnose stehen würde? Das Kind ist in meinem Bauch. Also die Frage war, würde ich, und das war für mich so ein Augenöffner, wo ich gedacht habe, was machen wir mit Zahlen, Daten, Fakten? Was machen wir mit Diagnosen? Das heißt, wir müssen, Arne, wenn wer Fragen stellt, muss die Antwort verkraften. Das ist total, also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Blickwinkel. Oder eben auch, ja, du hast eine Wahrscheinlichkeit, aber was mache ich denn mit einer Zahl? Die Wahrscheinlichkeit, ich weiß gar nicht, wie das auf den Zettel dann drauf gestanden wäre, ist so und so hoch. Ja, was heißt das jetzt? Also selbst wenn das 1 von 100 Kindern, mal als Beispiel, ist es jetzt? Ist jetzt mein Kind dann, hat es jetzt oder hat nicht? Ist es jetzt gesund oder nicht? Mache ich mir dann noch mehr Gedanken oder weniger? Ich glaube, so die Message ist meiner Meinung nach angekommen. Du kannst alles messen und die Frage ist, ist es dir dienlich oder nicht? Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn so etwas kommt, wenn eine, ich sag's mal so, Label, Schubladisierung, dein Kind oder irgendjemand ist nicht in Ordnung, es ist nicht richtig, dann frage dich, aus welchem Blickwinkel heraus betrachtet dieser Mensch oder beurteilt dieser Mensch? Und auf unsere Kinder bezogen, und du hast gehört, das ist nicht mal die Wahrheit, das ist auch auf uns bezogen, wir passen oft nicht ins System, wir passen nicht in die Gesellschaft, wir passen nicht in ein Unternehmen, in ein Umfeld, wenn wir ein anderes Tempo haben, wenn wir nicht funktionieren, wenn wir ja einfach langsamer sind, weil wir uns gesellschaftlich gesehen an die Technik anpassen. Und dazu sind wir einfach nicht gemacht. Kinder noch mal 10-mal weniger als wir, aber wir tun uns auch keinen Gefallen dazu. Und es gibt so einen Spruch, ich glaube, der heißt so: Wer nicht in die Gesellschaft passt, findet gerade zu sich selbst. Weil wir brauchen Raum, wir brauchen Zeit. Und die Aufgabe, meiner Meinung nach, die wir als Mütter und Eltern haben, oder eben auch, wenn wir nicht Mütter sind, aber so in Auftrag haben, ich habe in dem Post geschrieben, in unserer Familie gibt's ja mich, ich bin die Mama und meine Freundin ist die Mutti. Sie hat andere Aufgaben und sie gibt meinen Kindern diesen Raum, den sie brauchen. Zuhören ist zum Beispiel etwas, was Raum braucht, was Dinge verlangsamt. Und ich glaube, sich schützend auch vor unsere Kinder zu stellen, egal ob das jetzt erstmal vielleicht eben ein Arzt ist oder eine Erzieherin ist, zuerst mal sage ich stopp mal. Ich atme da mal durch, ich lasse es mal ankommen, aber ich muss da jetzt mal drüber nachdenken, ich muss mal fühlen, ich kann das nicht so sehen, was sagen Sie hier, warum ist es so? Ne, also diese Pause dazwischen zu machen, die ist ganz, ganz wichtig, weil wir müssen unsere Kinder schützen. Vor allem, das ist unsere Aufgabe, nicht sie zu pampern, das ist was anderes. Das ist was anderes. Aber sie vor sowas zu schützen, ist meine Meinung. Auch vor einer Diagnose zu schützen, ihnen was überzustülpen, was sie ein Leben lang wirklich als Last vielleicht soll dich zum Nachdenken anregen und dir deine eigene Meinung bilden, vielleicht ein Leben lang auf ihren Schultern lastet. Also für mich ist es so, jetzt, was ich dir mitgeben möchte, und umgekehrt, das hat ja immer, du weißt, ne, dass ich liebe ja das Wort Und, ne, es ist alles ein Uns, alles ein Spiegel der Dinge. Es ist immer, ne, dieses Tag und Nacht, Frühjahr und Herbst, hell und dunkel. Auch wir müssen immer wieder uns, ja, beobachten und achtsam sein, welche Worte wir sprechen, was wir vielleicht anderen Menschen überstülpen und ob wir jetzt privat, aber vor allem in Berufen, in denen wir mit Menschen arbeiten, ist es meiner Meinung nach so, so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, welche Verantwortung wir tragen innerhalb des Raumes im Sinne von unserer fachlichen Ausrichtung, von unserer fachlichen Expertise her, wo wir sagen können, mein Auftrag ist von hier bis hier und nicht weiter, ansonsten vermittle ich dich, also würde ich zu erkennen, wo können wir diese Verantwortung tragen und wo nicht mehr und eben, welche Worte benutzen wir. Es ist so wichtig und das ist so dieser Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte. Ich habe so das Gefühl, deswegen stotter ich gerade so ein bisschen, dass irgendwas noch zu fehlen scheint. Aber ich glaube, es ist rund für dich und ich glaube, du weißt, was ich meine. Also wähle deine Worte gut, stell dich schützend vor einen Menschen, der es vielleicht in dem Moment selber nicht kann, wenn Worte fallen, /Diagnosen, womit dieser Mensch erstmal nicht umgehen kann. Ich weiß es wirklich aus eigener Erfahrung, was es bedeutet. Das Dritte ist, wenn Dinge nicht stimmen oder wenn etwas sich nicht richtig anfühlt oder wir sagen, das Kind stimmt nicht, dann schau bitte, aus welcher Perspektive spricht dieser Mensch und warum ist es so? Und wirklich, in unserer Zeit ist es sehr, sehr häufig die Geschwindigkeit. Wir leben in einem Hochgeschwindigkeitszug und das so kannst du dir wirklich bildlich vorstellen. Und ein Kind muss neben diesem Zug herrennen. Beschütze es genau davor. Lass den Zug anhalten und geh mit dem Kind zu Fuß und entdecke wirklich draußen und es tut uns allen gut. Jeden Schmetterling, der fliegt, einen kleinen Marienkäfer, die Blüte, die sich gerade, jetzt gerade im Frühjahr, ne, die gerade sozusagen sanft aufgeht. Geh mal mit Kinderaugen oder bestenfalls nimmst du dir ein Kind oder dein Kind und geh mit ihm in die Natur und geh mit dem Tempo des Kindes. Geh ganz bewusst mit dem Tempo des Kindes und du wirst sehen, was mit dir passiert, wie wundervoll es ist und wie sehr dich Kinder erden können. Also auch hier wieder ein und lass uns lernen vom Gegenüber und du wirst sehen, wie zufrieden und ruhig du wirst und wie ruhig dein Kind wird. Das heißt, wie harmonisiert ihr beide miteinander seid. Und nochmal den anderen Punkt zum Thema, ne, wenn es in anderen Beziehungen diese Themen gibt, mach das Gleiche. Fokus auf das Gute, Fokus auf die Stärken und vielleicht auch hier einfach mal das Gas rausnehmen. Und du, das ist meine Aufgabe, du weißt, wo du mich findest. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir, was beschäftigt dich gerade, wie jetzt auch hier, ne, wenn bei mir was ankommt und ich für mich so das Gefühl habe, da kann ich was drüber sagen, es ist mir wichtig, dann mache ich draußen Podcast oder ich beantworte die Fragen. Wenn du merkst, okay, das ist irgendwie ein bisschen mehr, ich muss da was ändern in meinem Leben, dann biete ich dir in meinen Coachings, würde ich so einen ganz, ganz geschützten Raum im 1:1 und ja, lass dich wieder an dich glauben und dir vertrauen. Und ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast, vielleicht auch als Nicht-Mama. Es würde mich sehr, sehr freuen. Es würde mich freuen, wenn du in die Kommentare schreibst, wenn du 5 Sterne dem Podcast gibst, weil er dann besser zu finden ist. Und teil doch den Podcast mit einer deiner Freundinnen, die gerade Ähnliches erlebt hat, an dem ähnlichen Punkt steht. Fühl dich von Herzen umarmt, die Claudia. Mach's gut.